Willkommen zur Zirkus-Hotline aus Udaipur, Indien. Ich bin gerade in Indien. Ich bin hier für ein Arbeitsprojekt, von dem ich euch in dieser Folge aber noch nichts erzählen werde, denn dieses Projekt ist morgen. Bis dahin, also bis jetzt, waren alles Proben. Heute war die letzte Probe. Morgen ist es und nächste Woche werde ich euch davon berichten, wenn ich das alles darf, beziehungsweise ich halte mich natürlich als gute Arbeitnehmerin an die Regeln und weil das Ganze ein privates Event ist, so viel wisst ihr, glaube ich, schon, muss ich natürlich ein kleines bisschen aufpassen. Aber was ich euch erzählen kann, ist von Indien. Es ist mein allererstes Mal in Indien. Wow, es ist aufregend, es ist anders, es ist laut, es ist groß, es ist komplett überwältigend. Und ich hatte zum Glück auch etwas Zeit, um mir Udaipur angucken zu gehen, beziehungsweise schon allein die Reise hierher war so eine aufregende und irgendwie chaotische Erfahrung, dass ich das Gefühl habe, ich brauche auch erstmal wieder eine ganze Zeit, um irgendwie das alles so assimilieren zu können, was hier alles passiert ist. Richtig anders. Ich glaube, das ist so der größte Teil, der einfach alles so anstrengend macht, vielleicht auch irgendwo. Und ich dachte mir, ich nehme euch heute einfach mal mit durch meine coolsten Erfahrungen hier, beziehungsweise Dinge, die ich halt hier erlebt habe. Und es ist jetzt auch der Fall, dass es gerade spät nachts ist, wie oft, wenn ich meinen Podcast aufnehme und ich ja morgen meine Show spiele und ich ehrlicherweise gar nicht so viel Zeit habe, den Podcast zu editen. Normalerweise nehme ich immer ungefähr eine Stunde Content auf und edite den dann zusammen auf so 45 Minuten. Ich schneide manchmal so Ams raus, ich schneide ganz oft und raus. Also wenn ich rede, merke ich beim Podcast editen, dass ich ganz viel und sage, die man einfach wegschneiden kann. Und ich versuche einfach das Ganze ein bisschen kompakter zu machen und ein bisschen interessanter wahrscheinlich zu gestalten. Manchmal ist es auch so, dass ich irgendwas anfange zu erzählen und dann im Nachhinein denke, oh, das ist vielleicht irgendwie doch nicht so interessant und dann schneide ich das raus oder dass ich mich irgendwie ein bisschen verhaspel. Und heute habe ich mir aber gedacht, okay, Lea, umso besser du den Podcast aufnimmst, umso weniger musst du ihn editen und umso mehr Zeit sparst du. Das heißt, heute wird es eine Folge, wo ich versuche, das so wenig wie möglich zu editen. Vielleicht wirklich auch nur zwischen den Sections meinen kleinen Sound reinzuspielen. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es auch komplett ohne zu editen. Das wäre ja eigentlich so die Königsdisziplin. Und ich weiß auch, dass einige von euch denken, dass ich so flüssig immer reden würde. Also mir haben einige Leute schon geschrieben, gesagt haben, boah, wie kannst du so viel am Stück reden, ohne Ähm zu sagen und ohne Füllwörter zu benutzen. Das ist manchmal etwas geeditet und nicht immer ganz so frei. Aber bisher haben wir noch keine Pause gemacht. Das heißt, vielleicht kann ich es auch einfach. Und ich muss mir es einfach auch zutrauen, dass ich einen Podcast aufnehmen kann und den einfach nicht so stark editen muss. Aber zurück zu Indien und zu meiner Reise. Ich bin aus Hamburg geflogen und ich bin gerade in Udaipur. Ich habe insgesamt 3 Flüge genommen. Also erstmal von Hamburg nach Frankfurt, von Frankfurt nach Mumbai und dann von Mumbai nach Udaipur. Die ganze Reise ging über 20 Stunden. Es waren auch sehr lange Aufenthalte in den Flughäfen, wo ich umgestiegen bin. Und es war unglaublich anstrengend. Also ich bin schon sehr viel in meinem Leben gereist, gerade als Artistin reist man ja auch öfter mal weiter weg und ich kann eigentlich auch sehr gut in Flugzeugen schlafen. Aber dieses Mal bin ich in meiner langen Fahrt, also in meinem langen Flug zwischen Frankfurt und Mumbai, da saß ich in der Mitte, also so den schlimmsten Platz, den man haben kann. Und ich hatte auch noch so ein bisschen Arbeit zu machen, das heißt, ich war eigentlich auch in so einem Arbeitsmodus drin und habe dann gar nicht geschlafen. Bin dann aber am nächsten Morgen aufgewacht, mit der Zeitumstellung ist es dann der nächste Tag und hatte gar nicht geschlafen. Also ich war dann irgendwie fast 20 Stunden wach und hatte aber noch nicht geschlafen und kam dann in Mumbai an. Und in Mumbai musste ich erstmal ins Land einreisen. Das heißt, ich hatte da einige Papiere mitgebracht, die ich brauchte. Ich habe hier auch ein Arbeitsvisum. Das heißt, eigentlich ging das leicht. Man musste einfach nur sehr viel an der Schlange stehen. Und ich musste dann auch mein Gepäck einmal direkt mit ins Land nehmen, also einmal vom Band nehmen um es dann wieder neu einzuchecken für meinen Inlandsflug dann von Mumbai nach Udaipur. Und normalerweise ist es so, dass wenn man das machen muss, also man nimmt das Gepäck vom Band, die Idee dahinter ist, dass man halt einreist und falls sie das Gepäck kontrollieren wollen würden, muss man halt bei seinem Gepäck sein. Meistens passiert es ja eh nicht. Das heißt, es ist eigentlich schon so organisiert, dass man das Gepäck vom Band nimmt, dann einmal einreist und dann ist da direkt ein Schalter, wo man das Gepäck wieder abgeben kann. In diesem Fall war da auch ein Schalter, wo man das Gepäck wieder abgeben kann, aber ich bin ja hier nicht nur privat, sondern halt auch beruflich, das heißt, ich hatte auch mein Rad mit dabei, mein Zierrad, und das ist ein Sperrgepäck, kostet übrigens nicht mehr als normales Gepäck, also ist einfach ein zweiter Koffer, aber man kann den halt nicht einfach so bei dem ganz normalen Kofferlaufband abgeben, weil der dieses Laufband nicht rollen kann, weil der zu groß ist oder zu lang ist. Das heißt, ich musste dann erstmal nochmal hochgehen in die große Ankunftshalle, wo einfach alle Leute einchecken. Und war dann da hochgegangen, komplett lost, 1000 Schlangen überall, Leute sprechen Englisch zum Glück, aber auch die Schilder waren nicht unbedingt immer leicht zu erkennen, wo ich hin musste. Und das Lustige war, dass sofort ab dem Moment, wo ich irgendwie ein bisschen verloren aussah, ist irgendjemand auf mich zugekommen und hat gesagt, need help? Und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche Hilfe. Und dann haben sie mich einfach nach meiner Boardingkarte gefragt, haben verstanden, wo ich hin muss. Und dann haben sie mich irgendwo hingeführt oder gesagt, stell dich da an oder stell dich da an. Und ich weiß eigentlich bis heute nicht, ob das einfach nur ganz normale Menschen waren, die selbst geflogen sind, oder ob das Leute waren, die an dem Flughafen gearbeitet haben. Auf jeden Fall war es jedes Mal so, ab der Sekunde, wo ich ein bisschen verloren war und ein bisschen verloren aussah, war irgendjemand da, um mir zu helfen. Sehr nett, sehr freundlich, sehr hilfsbereit und ich habe mich auch die ganze Zeit sehr gut gefühlt. Also es war richtiges Helfen und nicht irgendwie helfen und dann irgendwas im Gegenzug wollen. Ich bin dann am Schalter gewesen, konnte das dann an Anführungszeichen leicht einchecken, aber auch da musste ich mein Rad zu dem Sperrgepäckschalter bringen, der ganz woanders war, also ganz auf der anderen Seite vom Flughafen. Und erst hat mir die Frau so versucht, es zu erklären, wo das ist, aber dann hat sie einfach einen Mann gerufen, also so einen Arbeiter, der da gearbeitet hat, und der hat mich dann eskortiert, also er hat mich komplett bis zu diesem Gepäckstand gebracht, wo das Sperrgepäck war. Das haben andere Leute nicht gekriegt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das gekriegt habe. Wahrscheinlich habe ich das gekriegt, einfach weil ich nicht genug die Sprache verstanden habe und ein bisschen lost aussah. Kann natürlich auch so das junge Frauentreatment gewesen sein, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also es war wirklich mehr so, die haben mir einfach nur geholfen, weil sie wussten, das werde ich wahrscheinlich alleine nicht finden. Dann ging das nochmal durch so eine Maschine durch, es wird ja immer gescannt und die wollen auch immer wissen, was es ist. Je nachdem, was für ein Land, kann das aufregender sein oder weniger aufregend. Normalerweise sage ich halt Zirkus-Equipment und wenn sie dann so ein bisschen komisch gucken, dann sage ich halt, ja, es ist ein Ring aus Metall und dann scannen die das ja und dann können die es ja eigentlich auch erkennen. Manchmal habe ich sogar auch Fotos mit dabei oder Videos, damit man es auch erkennt, aber hatte ich ehrlich gesagt bisher noch nie das Problem. Und auch in diesem Fall, ab dem Moment, wo ich gesagt habe, Zirkus-Equipment, war das eigentlich gar kein Problem mehr. Und dann habe ich das dann bei dem Herrn dann irgendwo abgegeben. Und ist auch immer so ein bisschen so ein random Moment, weil dann checken die das irgendwie ein, die tun es durch so eine Maschine durch, dann schreiben die auf einen Zettel, schreiben sie ein paar Zahlen auf, also die Zahlen halt von dem Gepäcksticker. Und dann ist es so, okay, ist gut, kannst du hier liegen lassen. Und dann ist es halt irgendwo auf der anderen Seite vom Flughafen und du denkst dir so, oh, hoffentlich schafft es das Rad auch wieder mit in den Flug, weil wir sind jetzt ja ganz woanders. Und aber darauf muss man halt vertrauen, ne? Also man hat ja eh keine andere Wahl. Das heißt, ich bin dann durch Security durch und es gibt ja heutzutage an verschiedenen Flughafen verschiedene Arten, Security zu machen. Da hat sich auch einiges in letzter Zeit auch getan, wo man auch manchmal gar nicht mehr seinen Laptop aus dem Koffer nehmen muss oder aus dem Rucksack nehmen muss und manchmal auch die Flüssigkeit nicht mehr rausnehmen muss. Manchmal haben die so richtig tolle Scanner, wo einfach drin alles drin bleiben kann. Und in einigen Flughäfen haben sie aber Scanner, wo man halt alles rausnehmen muss. Und in diesem Fall musste man alles rausnehmen, was irgendwie Kabel oder Elektronik ist, aber halt auch Kabel. Das heißt, ich hatte meinen Computer, ich hatte meine Earphones, ich hatte meine Kopfhörer, ich hatte mehrere Kopfhörer, weil ich bei Reisen manchmal meistens mehrere mitnehme. Dann hatte ich, also einen großen und einen kleinen, dann hatte ich ein Mikrofon, dann hatte ich noch ein anderes Mikrofon, dann hatte ich halt ganz viele Kabel, dann hatte ich die Ladekabel für den Computer und dann hatte ich meine beiden Handys und dann hatte ich noch eine Batterie und dann hatte ich noch eine zweite Batterie und eigentlich bestand mein ganzes Handgepäck, mein ganzer Rucksack bestand aus Elektronik. Das heißt, ich musste im Prinzip den komplett einmal leer räumen, wurde dann aber sogar auch nochmal geprüft, also ich hatte dann noch nicht genug rausgenommen und ich dachte auch so, okay, also ein bisschen doof kam ich mir da schon vor, dass sie halt jedes einzelne Kabel einmal rausholen wollten. Und auch sehr interessant, ich bin durch diesen Scanner durchgegangen und ich weiß gar nicht mehr, ob es gepiept hat oder nicht, aber die Scanner, es gab zwei Scanner. Es gab einen Scanner für Frauen und es gab einen Scanner für Männer. Und ich war natürlich beim Scanner für Frauen. Und der Scanner für Frauen endete in so einem kleinen Raum, also so einem Mini-Raum, der einfach in diesen großen Raum mitten reingestellt ist, also eigentlich wie so eine Box, wo dann eine weibliche Security-Person war, um dich abzutasten, aber ich wurde abgetastet in einem kleinen Raum, nicht in der Öffentlichkeit. Fand ich ehrlich gesagt auch irgendwie sehr angenehm und auch sehr nett, aber fand ich es auch, es war auch sehr auffällig, also es war anders als bei uns. Abtasten ging aber schnell, im Rucksack hat eigentlich auch alles funktioniert und dann war ich dann halt dann am Flughafen in Mumbai, der auch riesig groß war, und wartete auf meinen dritten Flieger und an dem Punkt war ich schon echt müde, weil ich hatte halt Ewigkeiten nicht geschlafen und man musste die ganze Zeit konzentriert sein und sicher sein, dass man am richtigen Gate ist und so, und das war schon so ein bisschen so, weil ich dachte, oh, das ist gar nicht so leicht, also da muss man auch sich wohlfühlen in dem anderen Land, weil man da schon leicht überwältigt sein kann, wenn man nicht Erfahrung hat mit Reisen. Also gerade für jemand, der vielleicht noch nicht so oft an Flughäfen war und nicht so richtig weiß, wie das normalerweise abläuft, kann ich mir das schon sehr überwältigend vorstellen. Und dann habe ich gesehen, es gab einen Stand mit Chai, also mit Tee. Und es wird hier sehr viel getrunken, so ein süßer Chai-Tee. Und habe ich mir direkt einbestellt. Der war auch richtig lecker und warm und nice. Und es war richtig schön. Und ich habe auch ein bisschen Geld umgetauscht, weil ich zwar gedacht habe oder auch wusste, dass man wahrscheinlich auch in vielen Läden mit Karte zahlen kann, aber halt gerade, wenn du irgendwie auf der Straße was kaufen willst oder in so einem kleinen, ja, Teeladen, habe ich dann direkt dann da meinen Cash benutzt, weil die auch nicht immer Maschinen haben. Von dem her hatte sich eigentlich alles perfekt vorbereitet, perfekt ready und hatte dann meinen letzten Flug noch, der war dann auch nur noch irgendwie 2 Stunden. In dem habe ich es geschafft zu schlafen und bin dann angekommen in Udaipur, irgendwie so am frühen Abend, am Tag drauf, aber trotzdem mit der Zeitumstellung irgendwie ganz verwirrend, und bin dann aber abgeholt worden mit einem Shuttle und in mein Hotel gebracht worden, was ein richtig nices Luxushotel ist. Und es ist immer so ein bisschen, je nachdem, was für ein Gig man spielt, also je nachdem, wer einen anstellt, sind halt auch die Hotels besser und schlechter. Manchmal habe ich so ganz simple Hotels und manchmal habe ich halt richtig nice High-End-Hotels und da kann man auch schon so ein bisschen sehen, halt wer der Kunde ist und wie die Konditionen sind. Ich habe immer ein Einzelzimmer, also es ist nie, kommt nie vor, dass ich mir ein Zimmer teilen muss. Manchmal ist es so, dass Tänzer sich ein Zimmer teilen müssen. Das ist irgendwie auch sehr unfair, aber ist halt manchmal so. In diesem Fall haben auch die Tänzer ihre eigenen Zimmer. Und manchmal ist es so, dass Duos sich Zimmer teilen, also Paare teilen sich meistens Zimmer, aber Duos manchmal auch. Das mache ich und Francis auch nicht. Also wir teilen uns auch nie ein Zimmer. Aber hier gibt es, ich glaube, ein paar Paare, die sich ein Zimmer teilen. Ich weiß dann auch gar nicht, ob die ein größeres Zimmer haben oder nicht. Ist ja eigentlich wäre das fair, dass es ein größeres Zimmer ist. Aber auch so, zu zweit oder alleine, sind die Zimmer der Hammer. Ich bin hier reingekommen und dachte so, boah, ist schon lange her gewesen, dass ich nicht so ein schönes Zimmer hatte. Wir haben eine Badewanne, also alle Leute haben eine Badewanne und eine Dusche. Neben der Badewanne ist eine Glaswand und das geht dann zum Bett. Also man kann vom Bett aus in die Badewanne gucken, aber auch in die Dusche gucken. Auf der anderen Seite ist so eine kleine Sitz-Area, dann gibt es einen Blick unten auf den Innenraum oder auf den Innenhof vom Hotel. Sonst gibt es halt so, was es nun mal so gibt, so halt eine kleine Minibar und Schrank. Und es gibt einen ganz tollen Gym, einen richtig großen Gym. Es gibt einen Pool oben, es gibt Saunas. Es gibt auch Massagen, aber dafür muss man extra zahlen, das habe ich noch nicht gemacht. Und es gibt richtig nices Mittag, Frühstück und Abendessen. Frühstück ist der Hammer mit Leuten, die sagen, hey, möchtest du noch ein Ei? Was für eine Art von Ei? Möchtest du Pancakes? Möchtest du Waffeln? Es wird alles frisch zubereitet, die alles gebracht. Es ist schon sehr High-End, also es ist schon was Besonderes, man fühlt sich sehr gut. Und wir sind hier ein großes Team an Menschen. Wir sind irgendwie vielleicht 70 Leute oder so und haben so ein bisschen das Hotel eingenommen. Und es ist sehr, sehr schön. Also es ist vom Gefühl, dass man morgens aufwacht und dann runtergeht und dann sind da Leute, mit denen man frühstückt. Und man hat so diese ganze Community und Leute, mit denen man sich so langsam anfreundet. Das ist schon was, was sehr besonders ist und sehr schön ist und halt auch gerade diesen Job auch sehr stark ausmacht, dass man einfach immer wieder spannende Leute kennenlernt und dass man sich auch sehr schnell anfreundet, weil man das so kennt. Also wir kennen uns untereinander zwar noch nicht, aber man kennt halt den Beruf und man hat vielleicht auch Freunde, gemeinsame Freunde, und dann geht es sehr, sehr schnell. Aber von der Show wollte ich ja nächste Woche erzählen. Jetzt nochmal mehr zu Indien. Denn, weil ich hier für die Arbeit da bin, habe ich nicht so viel Zeit, mir die Stadt angucken zu gehen. Und ich hatte auch ursprünglich überlegt, ob ich noch länger bleiben möchte. Also ich kann ja meistens in solchen Situationen auch einfach sagen, hey, ich möchte meinen Rückflug ein bisschen später haben und ich buche mir in der Zeit einfach noch ein eigenes Hotel für dann wahrscheinlich nicht so ein High-End-Hotel, sondern was Bezahlbareres. Und dann kann man auch sehr schön im Anschluss einfach auch noch ein bisschen reisen gehen. In diesem Fall hatte ich aber irgendwie kein Interesse. Einfach, wo ich gerade im Leben bin, hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass ich jetzt alleine irgendwie reisen möchte. Ich habe eh schon super viele Sachen um die Ohren und ich möchte eigentlich eher meine Base und mein Zuhause aufbauen. Also ich möchte eigentlich eher eine Routine und bin eigentlich eher genug gereist. Aber trotzdem bin ich natürlich super interessiert, hier das Land kennenzulernen und hatte an einem Abend ein bisschen früher frei und habe mir gesagt, ich gehe jetzt Indien erkunden. Und mir war das auch wichtig, alleine loszugehen. Was vielleicht ein bisschen weird ist, aber vielleicht auch nicht. Ich hatte einfach Lust, alleine loszuziehen und gucken, was passiert. Einige von den anderen Leuten haben mich so ein bisschen gewarnt oder haben mich so ein bisschen gedacht, bist du sicher, dass es eine gute Idee ist, so alleine als Frau, fremdes Land. Ist halt auch wirklich alles anders und crazy hier, dazu erzähle ich gleich noch. Aber ich habe mich sehr, sehr sicher gefühlt. Ich hatte Internet mit dabei. Das war so das Einzige, was ich dachte, das möchte ich haben. Und ich hatte auch ein bisschen Kleingeld, also das Geld, was ich getauscht hatte. Und ich hatte eine Kreditkarte und das war es eigentlich schon so ziemlich. Und dann bin ich losgezogen. Und man muss schon wissen, also auch als ich abgeholt worden bin hier mit dem Auto vom Flughafen direkt, ist mir das sofort in die Augen gesprungen, beziehungsweise das kann man, also das ist überwältigend. Es ist verrückt. Es sind Kühe auf den Straßen, es sind Hunde auf den Straßen. Es wird gefahren in alle möglichen Richtungen. Man fährt hier auf der linken Straßenseite, aber gefühlt kommen die Autos und die Motorräder und die Wegen und was es alles gibt von allen möglichen Seiten und Richtungen in Geschwindigkeiten, die man sich nicht vorstellen kann. Manchmal denkt man sich so, boah, jetzt gleich kommt, passiert ein Unfall und dann schafft es doch irgendwie, dass alle Leute so hupen und an sich vorbeifahren. Auch die Distanzen sind ganz anders eingeschätzt als bei uns. Also die Autos fahren so dicht aneinander vorbei und dann noch ein Motorrad und natürlich niemand mit Helm. Und dann natürlich auch vier Leute auf einem Motorrad und dann noch ein Auto, was vollgepackt ist mit Sachen. Also ein bisschen so, wie man sich das stereotypisch auch vorstellt, ist es, aber es ist noch extremer und dann ist es laut. Und dann sind dann halt auch Kühe, also die Kühe und die Tiere, die dann einfach noch zwischendurch auch noch mit rumlaufen, machen das Ganze ja auch noch irgendwie gefährlicher. Dann gibt es auch Leute, die gehen zu Fuß einfach so mitten durch eine Straße durch und es ist schon sehr verrückt, also schon sehr... Ich würde hier niemals fahren können, würde mir das niemals zutrauen und würde es auch nie wollen. Ich wollte aber ich wollte es einfach kennenlernen. Also diese Vibes wollte ich auch einfach dann sehen und anfassen und nicht einfach nur vom Auto aus sehen. Das heißt, ich bin dann losgezogen und wollte eigentlich erst zu Fuß gehen. Ich wollte einfach gucken, was es so für Läden gibt und einfach da, wo ich bin, einfach losziehen. Dann kam aber ein Herr auf mich zu und er meinte, Tuk-Tuk, möchtest du Tuk-Tuk fahren? Tuk-Tuk, das sind so kleine Wegen, die sie gibt. Ursprünglich waren die nicht elektrisch, sondern jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, die hatten sogar irgendwie eine coole, ingenierte Version, wie die gefahren sind, also wie die vorangekommen sind, war, glaube ich, gar nicht ganz normal mit Benzin, sondern die hatten irgendwie so einen ganz besonderen Motor. Auf jeden Fall, dieser Herr, der mich angesprochen hat, der hatte ein elektrisches und er kam auf mich zu und meinte, ja, Tuk-Tuk. Und dann war ich so, nee, eigentlich will ich zu Fuß gehen. Und dann meinte er so, hä, wieso zu Fuß gehen? Und dann sagte er, und dann zeigte er so rüber auf die Seite und dann sagte er, sein Tuk-Tuk ist das blaue Tuk-Tuk. Und da standen halt mehrere Tuk-Tuks. Also Tuk-Tuk ist im Prinzip wie so ein Motorrad und hinten kannst du aber zu zweit oder so dritt drin sitzen oder wie so ein, vorn ist halt ein Rad und hinten sind zwei Räder und ist wie so ein kleines Mobil. Und ja, dann zeigte er rüber zu den Tuk-Tuks und dann gab es halt ein so ein babyblaues und die anderen waren halt irgendwie grau, schwarz. Und dann war ich so, ja, hast schon recht, komm, let's go, Tuk-Tuk. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was kostet das? Und dann meinte er, mach dir keine Sorgen, für mich geht's um die Company, für mich geht's um die Good Vibes. Und dann war ich so, ja, sure, natürlich geht's um die Company, um die Good Vibes und nicht ums Geld. Aber in dem Moment dachte ich mir so, hey, ist doch egal. Also, ist doch egal, was für ein Preis er auch nennen wird. Ich werde den Preis zahlen. Ich bin los. Ich möchte losziehen für eine Adventure. Es geht mir auch nicht ums Geld. Das heißt, ich bin dann eingestiegen und dann sagte er, okay, was möchtest du sehen? Und dann habe ich gesagt, hey, kannst du mir nicht eine kleine Tour geben? Ich möchte Sachen sehen. Und dann habe ich kurz überlegt, so was ich möchte. Was ich brauchte, das hatte ich, glaube ich, letzte Woche erzählt, ich hatte halt nur meine Doc Martens Boots dabei und keine Halbschuhe und auch keine Sandalen. Und habe ich gesagt, hey, ich möchte gerne Sandalen kaufen. Dann habe ich gesagt, ich möchte gern eine Kokosnuss trinken, weil ich nämlich gesehen hatte, dass es Stände gab mit Kokosnüssen, also frische Kokosnüsse, die einfach an der Straße aufgemacht werden. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne irgendwie Kleidung, vielleicht ein Kleid, vielleicht ein Sari, irgendwie Kleidung kaufen. Und dann hat er gesagt, ja, kein Problem, machen wir, das können wir ja alles machen. Und dann ist er losgefahren. Und das war auch ziemlich crazy, weil da waren natürlich direkt Kühe. Und dann hat er mich zu so einem kleinen Markt gefahren, zu so einem Local Markt, wo Gemüse verkauft worden ist. Und da hat er mir die Kokosnuss dann im Prinzip verkauft. Und das war sehr spannend, weil da waren eigentlich nur Frauen. Da gab es auch keine Touristen. Ich war ja die einzige weiße Person. Und ich bin dann so ein bisschen durch den Markt durchgelaufen. Ich war mir auch gar nicht so sicher, ob die mich da haben wollten oder nicht. Das war so ein bisschen, ich fühlte mich sehr angeguckt, aber nicht angeguckt in einer schlechten Art und Weise, auch nicht in einer gefährlichen Art und Weise, sondern nur so ein bisschen so, sie gehört da nicht hin. Und ich wollte irgendwie auch Fotos machen und filmen, aber habe mich dann auch so ein bisschen doof gefühlt, weil ich wollte auch nicht, dass die das nicht wollen. Also manchmal ist es ja schon so, dass man als Tourist dann da so durchläuft und dann irgendwie Fotos macht von Einheimischen und die wollen das gar nicht und das wollte ich natürlich nicht. Das heißt, ich habe so ein bisschen gefilmt, aber aufgepasst, dass ich Leute nicht so sehr im Bild habe. Und habe mir dann eine Kokosnuss gekauft und dann hat er mir eine Kokosnuss aufgemacht und das sollte 100 kosten. 100 ist ungefähr so ein Euro und 1000 ist ungefähr so 10 Euro, konnte man sich sehr leicht merken. Und dann kostete die, sie sollte nicht 100 kosten, sondern sie sollte 60 kosten. Und ich hatte aber nur einen 100er Schein als kleinsten Schein. Und dann habe ich ihm die 100 gegeben, er konnte aber kein Wechselgeld geben. Und auch davor hatte er schon gefragt, ob ich eine Kokosnuss will oder ob ich einen Saft will. Und dann war ich so ein bisschen so, ah, Saft. Eigentlich ist es voll safe. Also so Food Market, so ja, Fleisch würde ich jetzt nicht kaufen auf der Straße und vielleicht andere Sachen auch nicht, aber eigentlich ist ein Saft ja schon safe. Aber ich dachte, ja, wer weiß, die Maschine und vielleicht ist die abgewischt mit irgendeinem Lappen und ausgespült mit irgendeinem Wasser. Und ich war so, ah, eigentlich Kokosnuss ist super safe, weil die Kokosnuss ist ja in sich geschlossen und die macht er auf mit dem Messer und dann kommt da ein Strohhalm rein. Da wird jetzt nichts Schlimmes dran sein an irgendwelchen Bakterien oder Krankheiten. Am Saft war ich mir nicht so sicher. Auf jeden Fall fehlten dann 40 Rupien Rückgeld und dann hatte er die nicht, der Tuk-Tuk-Fahrer auch nicht. Und dann habe ich gesagt, hey, mach mir doch einfach. Und dann, naja, dann bin ich sozusagen nochmal auf sein Saftangebot zurückgekommen. Und dann habe ich gesagt, hey, zahl mir doch einfach die 40 Rupien, die noch fehlen, in Saft. Das heißt, er hat mir doch noch einen Saft gemacht, den ich auch getrunken habe. Und dann fühlte ich mich so, wie wenn ich was ganz Verbotenes machen würde. Ich kaufe jetzt gerade einen Saft hier auf einem indischen Markt. Und natürlich ist mir schon bewusst, dass die Gefahr jetzt doch nicht so groß ist. Aber trotzdem war das so ein bisschen so, okay, Lea, du machst hier gerade einen Adventure-Trip. Du bist hier so ganz, machst hier gerade was ganz Verbotenes. Und hat sich irgendwie cool angefühlt, weil es halt, ja, es war so ein ganz sicheres Setting. Also ich fühlte mich super sicher. Auch der Tuk-Tuk-Driver war richtig nett und hat irgendwie erzählt. Und dann sind wir übrigens beim Haus vorbeigekommen. Ich habe mich sofort wohlgefühlt. Und dann hat er mich weitergeführt zu einem Laden, wo man Kleidung kaufen kann. Und dann bin ich da reingeführt worden. Super nett waren die da. Und wir haben angefangen mit Schals. Und ich dachte auch, einen schönen Schal würde ich mir schon auch gern kaufen. Und dann hat er verschiedene Sachen ausgepackt. Und was ich sehr spannend fand, ich habe von vornherein dann auch recht schnell gefragt, was es kosten würde und die waren auch sehr offen mit dem Geld. Also da gab es auch keinen, ja, sage ich dir am Ende oder mach dir keine Sorgen, sondern er hatte verschiedene Modelle an Schals, einige mit mehr Baumwolle, einige mit mehr Seide und je nachdem, wie viel Seide drin war, waren sie halt teurer. Er hat mir dann gezeigt, wie man den Schal richtig trägt, er hat den so an mehr den so an mich dran gemacht, also um mich rumgewickelt, war dann auch super süß, weil er ihn gefragt hat, darf ich dich anfassen, hat ihn so um mich rumgelegt, sehr nett, sehr respektvoll, sehr angenehm und dann habe ich auch einen gefunden, der mir gefällt hat, mir hat auch noch ein zweiter gefallen, das heißt, ich habe mir noch überlegt, naja, ich sagte, leg mir doch die zwei zusammen zur Seite und dann gucke ich mal, was ich nehme. Und dann hat er mir gesagt, er hat auch Saris und er hatte auch so Ready-Made-Saris, was heißt, oder nicht Ready-Made, sondern so dass man die leichter anziehen kann, weil ein Sari ist ja eigentlich nur so ein langes Tuch, was man in einer bestimmten Art und Weise wickelt. Und es ist aber nicht so leicht, es zu wickeln. Deswegen haben sie so eine Art und Weise, wie das schon so vorbereitet ist, dass man das eigentlich nur so einhaken muss. Und ich war voll für die Experience da. Das heißt, ich habe dann ihm mir ein Sari zeigen lassen, habe eins anprobiert, dann verschiedene Farben. Und ich fand es mega. Ich fand es so cool. Ich habe mich so toll gefühlt. Es war so ein richtig schönes indisches Kleid. Und ich weiß, dass wir am letzten Abend hier so eine kleine Party haben, also so eine interne Party. Und dann dachte ich so, wow, dafür bräuchte ich eigentlich ein Outfit. Das wäre doch das Mega-Outfit. Und ja, dann kam so eins zum nächsten. Und dann mein Stapel an Sachen, die ich kaufen wollte, vergrößerte sich dann immer wieder. Und die Verkäufer waren auch sehr gut, weil es gab halt einen, der war Spezialist für Schals, einer, der war Spezialist für Sari. Dann kam einer auf mich zu und hat mir so eine Jacke gegeben. Und das war so eine bisschen dickere, längere Jacke, fast so ein dünner Mantel. Und die war so bespickt und so handbestickt mit Perlen und mit so kleinen Verzierungen. War sehr schön, aber sehr auffällig. Und die stand mir sehr gut, aber ich dachte mir, ja, sowas werde ich wahrscheinlich eh nie anziehen. Also im richtigen Leben ist ja unwahrscheinlich. Und dann habe ich mir gesagt, ja, ich finde sie schon schön, aber ich finde sie halt ein bisschen zu lang. Und dann hat er gesagt, ach, keine Sorge, ich habe auch ein kürzeres Modell. Und dann hat er mir noch was anderes rausgesucht und dann hat er mir so eine kurze Jacke gegeben. Eigentlich perfekt wie so eine Herbst- oder eigentlich mehr so eine Frühlingsjacke oder so eine Jacke, die man so überzieht. Wie soll ich das am besten erklären? Wie so eine, fast wie eine Sakko-Jacke. Einfach, ja, so eine Halbjacke heißt die, glaube ich, oder Halbjahreszeitshalbjacke. Ein Jäckchen. Auf jeden Fall fand ich die richtig schön und dann hat er gesagt, ja, jetzt kannst du dir einen Stoff aussuchen. Und an dem Punkt war ich schon so ein bisschen so, wo ich dachte, ich weiß jetzt gar nicht mehr so richtig, wie viel Geld wir hier ausgeben werden, aber es war eine sehr coole Erfahrung und es war so, er hat gemeint, er würde mich am Ende vermessen und dann machen wir das einfach maßgeschneidert für mich. Das heißt, dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt ist das, was ist mein Shopping-Tag des Jahres? Ich werde heute hier richtig shoppen. Das heißt, ich habe mir die Jacke noch ausgesucht, also noch einen Stoff dazu. Und er hat gemeint, er könnte mir das nächsten Abend ins Hotel liefern. Ich habe mich dann entschieden, das einfach zu machen. Und dann war ich eigentlich schon fast bereit, um zu zahlen. Und dann meinte er noch, oh, guck mal, hier haben wir noch diesen Stoff, so einen Leinenstoff. Daraus könnten wir dir auch ein Zweier-Set machen. Also sozusagen eine Hose und eine Jacke nähen, wie so ein Anzug. Und weil ich gerade so ein bisschen in meiner Anzug-Ära bin, ich hatte jetzt vor einigen Wochen, habe ich meinen ersten Motivational Speech gegeben und hat mir dafür einen Anzug gekauft. Und ich habe mich da drin richtig wohl gefühlt. Und dann dachte ich so, boah, eigentlich noch so einen zweiten Anzug, der handgemacht ist in Indien, ist eigentlich schon ein Vibe. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir auch noch mit. Und als allerletztes habe ich auch noch einen Top gekauft. Das haben sie auch an mich angepasst, an meine Maße. Ich dachte einfach so, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber so ein indisches Top, also ein Top aus einem Stoff, der schon sehr Indien schreit, aber den man dann einfach anzieht zu so einer Jeans, lockeren Jeans, vielleicht auch Boots. Ich habe irgendwie den Vibe gespürt. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das nehme ich auch noch. Am Ende hat alles zusammen 450 Euro gekostet und ich habe es auch noch gar nicht anprobiert. Ich habe es nämlich heute gekriegt, also heute ist es in meinem Hotel geliefert worden. Ich habe es aber noch nicht anprobiert, weil ich das morgen mit Kamera anprobieren möchte und morgen für rotes Licht ein bisschen besser sein wird. Das heißt, ich weiß auch noch gar nicht, wie es geworden ist. Aber ich dachte am Ende doch, 450 Euro ist jetzt für ein handgemachtes Sari, ein ganzer Anzug mit unten und oben und ein Schal und ein Top und noch ein anderes Top, was dem Sari dazugehört, finde ich doch in Ordnung. Und ja, wahrscheinlich hätte ich am Ende noch viel krasser verhandeln können. Ich habe aber nur so ein bisschen verhandelt, weil ich dann irgendwie auch dachte, hey, die Experience war so nice. Und ich hoffe, die Teile sind auch so gut aus, wie sie sich angefühlt haben im Moment. Kann natürlich sein, dass ich sie morgen anprobiere und mir denke, okay, das war ein Griff ins Klo. Aber ich fühlte mich auch da wieder einfach, ich fühlte mich einfach gut. Ich hatte einfach das Gefühl, ich lebe hier gerade mein Best Life. Wann ist man schon mal in Indien und lässt sich von Leuten handschneidern einen Anzug? Und krass halt auch, wie viel es kosten würde in Europa. Also sich einen Anzug anfertigen zu lassen in Europa, ist halt schon teuer, deutlich teurer als 450 Euro. Von dem her, auch wenn der jetzt nicht so perfekt ist, ist es trotzdem die Erfahrung wert gewesen und es war wirklich sehr, sehr schön. Dann bin ich wieder eingestiegen und dann ist mir natürlich auch aufgefallen, beziehungsweise dann habe ich auch verstanden, wie dieses Konzept funktioniert. Mr. Tuk-Tuk, der kriegt einen Rabatt oder nicht einen Rabatt, sondern der kriegt einen Prozentsatz von dem, was verkauft wird. Das heißt, seine Aufgabe ist es, Kunden in die Läden zu bringen und die Läden geben ihm dann einen Prozentsatz von dem, was ich gekauft habe. Das heißt, umso mehr ich gekauft habe, umso besser ist es für ihn und umso mehr Läden er mich bringt, umso besser natürlich auch. Dann fehlten eigentlich nur noch die Sandalen, aber trotzdem hat er mich davor nochmal zu einem Zeichenshop gebracht, wo man eine Zeichnung kaufen konnte, weil er früher mal Zeichner war und die hatten auch so eine sehr besondere Technik, wie man das Ganze macht. Und es sah auch wirklich sehr schön aus. Aber es war eigentlich was, was ich nicht gekauft hätte. Also das war so ein Teil von der Reise, wo ich dachte, okay, jetzt kaufe ich so eine kleine Zeichnung, die hätte ich sonst nicht gekauft, aber gehört mit zum Deal. Gehört mit zum Deal. Ich habe hier Living My Best Life. Ich kaufe doch noch ein Souvenir, was ich eigentlich nicht brauche. Und dann sind wir aber zu den Schuhen gefahren. Da konnte ich mich sehr schlecht entscheiden, was für Sandalen ich wollte. Ich habe zwei verschiedene am Ende gekauft. Die waren erstaunlich günstig im Vergleich zu jetzt den anderen Sachen, die ich gekauft habe. Und die Jungs waren total nett und es war wirklich auch sehr nett und irgendwie lustig. Und dann gab es noch einen Schmuckladen direkt daneben. Und da habe ich mir ein Schmuckstück oder zwei Schmuckstücke gekauft, einen Ring und ein Armband. Und die waren auch ein bisschen teuer, weil das eine auch aus echtem Gold ist. Wurde mir auf jeden Fall gesagt, vielleicht ist es auch nicht, aber wurde mir gesagt. Und in die habe ich mich total verliebt. Die haben was zu tun mit der Show, in der ich hier bin. Das heißt, es kommt dann vielleicht noch mehr nächste Woche, vielleicht auch nicht. Aber vor allem, was noch viel wichtiger war, war eigentlich die Signifikation für mich. Diese Situation im Moment, also dieser Job, den ich hier mache und der Grund, warum ich hier bin und diese ganze Erfahrung war für mich eine ganz wichtige Erfahrung als Artistin und auch als Person wahrscheinlich. Also ich habe sehr viel gelernt, es war sehr gut für mich, auch bisher einfach alles drum und dran irgendwie hat mir sehr gut getan, auch in der Phase, wo ich jetzt gerade bin. Und ich wollte ein Andenken kaufen für mich, was einfach für mich ist. Einfach, ich kaufe mir das, weil mir das gefällt und als Zeichen für das, was ich geschafft habe, was ich bisher geschafft habe, für, dass ich weiter meine Träume denke und glaube und dass ich auch weiter kämpfe und dass ich Dinge mache, die ich machen möchte und dass ich alles dafür tue, die auch zu schaffen und die auch gut zu machen. Und das war so ein Zeichen für mich, wo ich gedacht habe, boah, diese Schmuckstücke möchte ich mir kaufen, die möchte ich mir für mich kaufen. Und es hat sich dann auch einfach sehr schön angefühlt, egal wie teuer das dann am Ende war, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich möchte jetzt das für mich als Zeichen und dann auch immer, wenn ich sie trage, dann denke ich da dran und das fand ich einfach sehr, sehr schön. Und dann gab es aber noch dieses Geschäft von dem Schmuck, war irgendwie so 4 Stockwerke hoch und dann wollten die unbedingt noch, dass ich in das 2. Stockwerk hochgehe. Und dann haben sie gesagt, ah, wir haben da noch Zeichnungen. Und dann weiß ich, aber Zeichnungen will ich eigentlich nicht, brauche ich nicht. Und dann haben sie, ah, wir haben aber noch Skulpturen. Und dann habe ich gesagt, Skulpturen brauche ich auch nicht. Und dann haben sie, ah, wir haben aber noch Marmorsachen. Und vor langer, langer Zeit war mein Vater mal in Indien gewesen und hatte mir mal so eine Marmorbox, so eine kleine Schachtel aus Marmor mitgebracht, die ich sehr schön finde, immer noch finde, die gibt es auch noch, ich weiß ganz genau, wo die steht in Ulm. Und dann dachte ich so, ah, vielleicht gibt es ja so eine ähnliche. Und dann war ich so, okay, ich gehe mit hoch. Und dann bin ich mit hochgegangen mit den beiden Männern und die haben mir ganz viele Sachen gezeigt. Es war sehr lustig, der ganze Raum war komplett leer und voller Skulpturen und Boxen und Sachen und sehr schöne Sachen, aber alles sehr, sehr, sehr kitschig. Oder nicht alles, aber 90% der Sachen waren sehr kitschig. Und es gab aber auch diese schönen Marmorboxen. Und ich habe mir dann eine gekauft. Die war so ein bisschen an Erinnerung für halt die gleiche Box oder eine ähnliche Box, die mir mein Vater mal gekauft hat. Das war irgendwie schön, weil er mir damals auch immer erzählt hat von seinen Indien-Trips und so. Und ich dachte irgendwie, das passt und das fand ich schön. Und dann gab es da noch so, wie so Schmuckboxen, so Tiere, also ein Schwan oder ein Pelikan oder ein Peacock. Und die konnte man so aufmachen und da konnte man Schmuck reinlegen. Es war extrem kitschig, extrem kitschig. Es gab so ein kleines Set, es waren so 2 Schwäne und dazwischen wie so eine Schatztruhe. Und das war so, damit sie und er seinen Schmuck da reinlegt und so. Die kitschigste Sache, die man sich vorstellen kann, eigentlich schrecklich. Aber diese Box, also nur die Box, ich fand, die war schon so wieder so kitschig, dass ich sie irgendwie nice fand. Und dann dachte ich mir so, oh, soll ich mir die kaufen? Und dann dachte ich mir, okay, ich bin ja dabei, ich möchte ja mein eigenes Apartment einrichten. Und dann dachte ich mir, wie lustig wäre es, dass es allererste Teile in meinem Apartment so eine kitschige Box ist aus Indien. Das war irgendwie so, in dem Moment habe ich sie gesehen und dachte mir, ja, das kommt in mein Badezimmer. Einfach so als Teil, was da eigentlich gar nicht hinpasst und was auch gar nicht so mein Style ist. Aber so als Kontrast zu einem anderen Look. Und wahrscheinlich wird meine Wohnung doch eher recht modern eingerichtet. Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich hab irgendwie noch gar nicht so viel Zeit damit verbracht, irgendwie Sachen einzurichten oder mir irgendwie Gedanken zu machen, wie man eine Wohnung einrichtet oder so. Aber diese kitschige Box aus Indien, dachte ich so, boah, die gehört dahin. Das heißt, wirklich, ihr könnt sehen, es war ein erfolgreicher Shopping-Trip. Es war irgendwie so super crazy, weil es irgendwie so, ja, es war wirklich nicht erwartet und auch der Tuk-Tuk-Mann war sehr, sehr nett und ich habe mich bei dem sehr sicher gefühlt und dann kam nämlich auch noch Folgendes. Es gibt also sozusagen der Ort, wo ich arbeite, und es gibt das Hotel. Und es ist recht weit auseinander. Dazwischen ist immer ein Shuttle und wir werden immer gefahren. Und wo ich losgezogen bin, war an dem Ort, wo ich arbeite. Und das Hotel ist ein bisschen außerhalb. Und da habe ich das Tuk-Tuk genommen. Und nur zur vollen Stunde fuhr ein Shuttle wieder zurück zum Hotel. Es war aber jetzt gerade fast kurz vor voll. Das heißt, ich wusste, wenn wir jetzt zurückfahren, dann werde ich den Shuttle verpassen und dann werde ich eine Stunde warten müssen. Das heißt, ich habe ihn dann gefragt, hey, kannst du mich nicht zum Hotel fahren? Und da hat er gesagt, ja klar, natürlich kann ich zum Hotel fahren, gar kein Problem. Fährt er mich zum Hotel. War eine recht lange Strecke in so einem Tuk-Tuk, aber war irgendwie auch sehr lustig, wie er zwischen den Kühen und Hunden und den wilden Autos und was es alles so gab, durch in meinem blauen Tuk-Tuk gefahren, fühlte ich mich sehr gut. Und dann kam ich vom Hotel an und dann stieg ich aus und dann habe ich ihn dann gefragt, hey, was möchtest du haben dafür? Und dann hat er gesagt, nee, wie ich dir ganz am Anfang gesagt habe, ich mache es nicht fürs Geld, ich mache es für die Company. Und dann war ich so, okay, ist ein bisschen weird, aber hat natürlich dann auch meine Vermutung bestätigt, dass er sein Geld gemacht hat durch die Verkäufe. Ich habe ihm aber trotzdem Trinkgeld gegeben, beziehungsweise ihn auch bezahlt. Ich fand es ganz schwierig einzuschätzen, wie viel ich ihm geben soll, weil er mich ja gesehen hatte, wie ich so viel Geld ausgegeben habe in den ganzen Läden. Und ich wusste gar, also ich konnte es ganz schlecht einschätzen. Ich hoffe, ich habe ihm genug gegeben. Wahrscheinlich ja. Und dann stieg ich aus meinem Tuk-Tuk und da standen da drei Techniker, die zu uns gehören, die ich aber nicht richtig kannte, aber die zu uns gehören. Und die haben mich angelabert und die haben gefragt, hey, wo warst du und so. Und ich bin dann so ein bisschen auf die zugekommen und habe ein bisschen erzählt, aber ich wusste auch gar nicht so richtig, weil ich sie auch noch nicht richtig kannte, ich wusste nicht genau, was ich erzählen soll. Ich wusste auch gar nicht so richtig, ob das okay ist, dass ich alleine unterwegs war. Ich wollte auch nicht so richtig, dass sie mich irgendwie verpetzen oder so, komisches Gefühl. Auf jeden Fall habe ich dann so ein bisschen erzählt und dann waren die auch ganz interessiert. Aber es war immer so eine kleine Distanz da. Und dann irgendwann merkte ich, dass der Herr Tuk-Tuk immer noch da war. Und dann drehte ich mich irgendwie so um. Und dann habe ich ihm irgendwie noch, bin noch mal kurz auf ihn zugegangen, so ein bisschen so, wieso bist du noch hier? Ich habe dich doch eigentlich schon bezahlt und ist doch alles jetzt gut. Und dann hat er mich gefragt, er sagt, kennst du die Männer? Und dann war ich so, ja, ich arbeite mit denen zusammen, alles gut. Und dann hat er nochmal gefragt, ist alles in Ordnung? Und dann habe ich gesagt, ja, ist alles in Ordnung. Und dann ist mir aufgefallen, er ist da geblieben, um zu warten, dass alles okay ist, dass die Männer nichts von mir wollten, also dass jetzt nicht irgendwas passiert. Und wir waren aber vor meinem Hotel, also vor meinem Luxushotel. Und das fand ich wirklich sehr nett. Also das fand ich wirklich sehr cool von ihm, wo ich auch nochmal das Gefühl hatte, okay, ich bin hier wirklich an eine gute Person gekommen. Wirklich angenehme Erfahrung mit ihm gehabt und auch so mein Bauchgefühl war richtig, weil der hat mich einfach vom Gefühl her angesprochen. Dann ist er abgefahren, ich bin dann wieder in mein Hotel rein und habe dann den anderen Artisten hier erzählt von meinem tollen Trip, die waren alle ganz neidisch, weil sich einige auch das nicht getraut hätten, glaube ich, alleine einfach so loszuziehen, obwohl ich mich eigentlich die ganze Zeit so sicher gefühlt habe. Und ich freue mich, die Sachen, die ich gekauft habe, morgen anzuziehen und auszuprobieren und freue mich total, diese Reise gemacht zu haben, weil ich nämlich das Gefühl habe, ich werde sonst nicht so viel Zeit haben, hier noch Sachen zu sehen. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, es waren jetzt irgendwie so 3-4 Stunden, die ich unterwegs war, eigentlich hatte ich dann schon fast genug. Also es war schon sehr intensiv und laut und irgendwie auch gefährlich und irgendwie so viel. Und ich dachte dann auch so, okay, ich glaube, es ist in Ordnung, Lea, dass du nicht gesagt hast, du bleibst jetzt noch eine Woche hier oder noch 3 Tage hier, sondern ich glaube, ich habe mit der Erfahrung, die ich jetzt hier im Hotel mache, mit der Erfahrung, die ich bei meiner Arbeit mache, weil die ist auch nochmal echt, echt crazy und davon erzähle ich ja auch noch. Und jetzt diese Erfahrung, dass ich meinen kleinen Trip gemacht habe mit der ganzen Reise und so, ist es, glaube ich, doch jetzt in Ordnung so gewesen. Meine Indien-Erfahrung, davon werde ich lange Zeit zehren können. Ich habe hier sehr viel gesehen und sehe auch noch so viel. Und auf meinem Rückflug, ich fliege ja in ein paar Tagen dann auch wieder zurück, auf meinem Rückflug fliege ich über Mumbai wieder, aber da bin ich eine Nacht in einem Hotel. Das heißt, es kann sogar sein, dass ich da noch ein bisschen Zeit habe, auch noch mal kurz rauszugehen, vielleicht noch mal einen zweiten Adventure-Trip zu machen. Mal gucken, wie müde ich auch bin und wie sehr ich Lust habe. Aber auf jeden Fall glaube ich, ich werde noch Sachen erleben, ich werde auch noch mehr davon erzählen. Aber diese ersten Erfahrungen waren schon sehr, sehr schön und sehr, sehr bereichernd und halt auch mal wieder so ein Zeichen von, wie cool eigentlich mein Job ist. Also, dass ich wirklich die Chance habe, andere Kulturen kennenzulernen und auch so ein bisschen von innen. Also, manchmal ist es ja so, wenn man Urlaub macht in irgendeinem anderen Ort und dann einfach dahin fährt und gar nicht so einen richtigen Kontakt hat oder so einen innen hat, also dass man einfach nicht so richtig reinkommt, ist es manchmal ja ein bisschen schwierig und man ist dann doch sehr von außen. Wenn man aber irgendwo arbeitet, irgendeine Mission hat oder Leute kennt, dann ist es halt immer vom Gefühl her einfach anders und man kommt sehr viel tiefer in das Land rein. Und auch hier, also schon allein einfach nur die Erfahrung, wie die Leute zu uns sind im Hotel, wie Service ist, wie mit uns geredet wird, aber auch mit den Leuten halt gerade, mit denen ich auch zusammen arbeite, dass man dann auch sehr viel mehr erfahren kann und sehen kann, ist schon was sehr Einzigartiges. Und ich glaube, das könnte man so auch nicht erleben, wenn man einfach nur in Urlaub fährt, sondern das muss man halt irgendwie mit dem Job verbinden. Und deswegen jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal so ein bisschen, ja, wie schön es ist und wie stolz ich bin, dass ich solche Sachen machen darf und wie sehr ein doch sein Job am Ende prägt. Also was man als Job macht, was man sich aussucht, wie viele Stunden man in irgendwas investieren möchte, ist natürlich auch dann immer sehr viel abhängig von seinem Leben. Also der Lifestyle, den man lebt, ist, der hängt ab direkt von dem Job oder der Karriere, die man sich aussucht. Das heißt, mal wieder Augen auf bei der Karrierewahl. Denn es gibt einige Möglichkeiten, da kann man halt sehr coole Sachen erleben, aber vielleicht nicht das krasseste Geld der Welt verdienen. Und andere Situationen, da kann man krasses Geld verdienen, aber vielleicht nicht so coole Sachen erleben. Muss jeder natürlich für sich entscheiden. Ich muss sagen, mir ist es sehr gut gelungen, mit nicht so vielen Ams und Pausen zu reden. Ich werde den ganz wenig editen, diesen Podcast. Also vielleicht auch gar nicht editen. Das heißt, ihr könnt dann auch mal entscheiden oder auch judgen, ob ich das geschafft habe oder nicht, mit nicht so vielen Pausen zu reden. Mein Ziel ist es ja eigentlich, mal irgendwann so gut zu werden in Podcast machen, aber auch in Moderation oder einfach vor Leuten zu reden, dass ich das kann, ohne mich zu verhaspeln, ohne Ams zu sagen, trotzdem entertaining bin und es kann, ohne mich selbst zu editen. Also, dass ich das einfach als Skill kann, das würde ich sehr, sehr gern lernen. Ich glaube, ich bin schon viel besser als vor einigen Jahren und ich glaube, das habe ich auch wirklich gelernt, dadurch, dass ich viel im Fernsehen war, gerade in so Live-Shows, wo man in sehr kurzer Zeit auf den Punkt kommen muss, wo man das auch nicht schneiden kann. Das heißt, man muss dann auch richtig reden. Und ich glaube, es ist ein Skill, der doch sehr cool ist und der oft vielleicht auch unterschätzt wird. Und wenn ich das schaffen würde, diesen Podcast irgendwann eigentlich immer in so einem One-Take zu machen, würde das natürlich auch extrem viel Zeit sparen, weil im Moment ist es so, ich brauche pro Podcast-Folge so um die 3 bis 4 Stunden, davon ist eine aufnehmen und dann halt 2, 3 Stunden editen, weil beim Editen muss man sich den ja nochmal komplett anhören. Das ist ja der Teil, der so lange dauert, ist gar nicht, weil es so lange dauert zu editen und man noch überlegen muss, was kommt danach und was kommt davor. Das ist es gar nicht, sondern es ist einfach, das Content-Piece ist halt sehr lang, das heißt, man muss einfach auch lange Strecken anhören, man muss mindestens den ganzen Podcast ein zweites Mal anhören, das heißt, von der 1 Stunde, 2 Stunden ist automatisch und dann jedes Mal, wenn man es rausschneidet, dann muss man halt vielleicht auch gucken, dass die Übergänge passen, dann muss man vielleicht hier noch ein bisschen Musik und hier noch Strecken und so und das dauert dann natürlich alles ziemlich lang. Dann gibt es dann auch noch manchmal den Text und dann vielleicht noch die Links, die ich euch irgendwie empfohlen habe. Das kann auch noch ein bisschen dauern, aber das ist auch der Teil, der am wenigsten dauert. Also wenn ich es schaffe, einen One-Take zu machen oder einfach sehr wenige Versprecher drin zu haben, dann spart mir das sehr viel Zeit. Und wenn ich das sogar schaffen könnte, dass ich weiß, dass es so gut war, dass ich es mir nicht nochmal anhören muss, sondern dass ich einfach weiß, ich nehme es auf, ich mache Start und ich mache dann Stopp und das war's. Dann wäre es natürlich noch krasser, weil dann würde es wirklich nur 1 Stunde dauern. Aber da sind wir noch nicht, da sind wir noch nicht und das ist auch okay so, denn alles im Leben ist ein Learning Process. Man wird immer besser im Machen, aber vielleicht noch ein kleiner Reminder hier so am Ende. Man muss es machen. Man kann nicht Podcast aufnehmen, üben, indem man es einfach nur übt irgendwie in seinem Bett, sondern man muss halt den Podcast aufnehmen, das Ganze auch so tun, wie wenn es ein echter wäre und ihn auch online stellen, um das zu lernen. Deswegen bin ich immer ein großer Fan von Just Do It. Man muss es machen und es wird immer besser werden. Und wer weiß, die Folge 20 wird besser sein als die Folge 10 und die Folge 50 wird noch viel, viel besser sein. Und deswegen am Ende dieser Show ein kleiner Reminder, wenn ihr irgendwas machen wollt im Leben, wenn ihr irgendwas starten wollt, wenn ihr schon immer einen Wunsch hattet, mal irgendwas zu haben, fangt einfach an. Egal wie gut es ist, es ist immer am Anfang nicht so gut und es wird immer besser. Es ist immer die nächste Folge besser als die letzte Folge. Und dann irgendwann wird das Ganze grandios. Es hat mich sehr gefreut, dass du wieder eingeschaltet hast bei der Zirkus Hotline. Und wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich wieder aus Deutschland. Habt eine schöne Woche!